Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien.
Und da sind wir wieder mit der vierten Philippinen-Folge im Monat der Weltmission. Und bei mir im Studio ist wieder Steffi Seifert. Hallo, grüß dich.
Hallo, Brigitte.
Du warst auf Mindanao. Das so heißt die große Insel südlich von der, auf der Manila liegt. Und dahin bist du gereist und ich nämlich nicht mehr. Und da ist es so richtig schön, so richtig grün oder so.
Ja, die Insel ist wunderschön. Mindanao, die zweitgrößte Insel der Philippinen. Fragt man das Auswärtige Amt, sollte man nicht dahin reisen unbedingt. Aber
aha, ich habe gedacht, das wäre jetzt das Urlaubsparadies schlechthin.
Also man kann sicherlich wunderbar Urlaub machen. Oh. Aber wie gesagt, es ist viele Jahrzehnte als die Konfliktinsel der Philippinen. Beim Auswärtigen Amt, glaube ich, heißt es immer noch so, dass man sich eher fernhalten sollte. Weil tatsächlich über viele Jahrzehnte immer wieder blutige Auseinandersetzungen dort waren zwischen Militär und muslimischen Autonomiekämpfern, Rebellengruppen. Vor 10 Jahren war ich schon mal da und habe mit dem ehemaligen Rebellenführer der MILF-Gruppe gesprochen. Aber das ist eine andere Geschichte.
Ja, ich bin jetzt gerade ganz gespannt zu. Aber wenn wir normalerweise hier in der Reisewarnung von muslimischen Rebellen sprechen, dann sprechen wir ja oft über den Nahen Osten beziehungsweise über die Maghreb-Staaten. Was war denn da los? Also da gab es ja nun keinen arabischen Frühling, glaube ich.
Also man muss sich vorstellen, Philippinen, bekannt als das katholische Land schlechthin.
Ja, genau.
Aber Mindanao ist tatsächlich eine Insel, wo sehr viele Muslime leben, die meisten Muslime des Landes. Und das führt darauf zurück, dass 200 Jahre bevor das Christentum auf die Philippinen kam, kam der Islam auf die Inseln durch einfach muslimische Missionare, durch malaiische Händler. Und die haben sich vor allem auf Mindanao gut niederlassen können. Und als dann das Christentum kam, 200 Jahre später mit der spanischen Kolonialmacht, da hat sich Mindanao immer erfolgreich gegen das Christentum gewehrt, so dass eigentlich da viele große, erfolgreiche Sultanate auch entstanden sind. Und die Muslime, die sich auf den Philippinen Moro nennen, bis heute eigentlich um mehr Selbstbestimmung kämpfen. Und sie haben auch einen großen Teil der Insel als autonome Region zugesprochen bekommen 2019. Aber das reicht eben manchen nicht. Es gibt, wie gesagt, aus diesen ehemaligen Rebellengruppen, die mittlerweile auch Frieden geschlossen haben mit der Regierung, gibt es eben kleine Splittergruppen, die nach wie vor gewaltsam für mehr Autonomie kämpfen. Auch Gruppen wie der Islamische Staat oder Abu Sayyaf kennt man vielleicht auch, die nach wie vor mit sehr brutalen Mitteln für mehr Autonomie kämpfen. Die haben diese ganz furchtbare Art und Weise, vor allem Touristen zu entführen, Lösegeld zu erpressen. Und genau,
also deshalb die Reisewarnung, wenn es eine gibt.
Deshalb die Reisewarnung, wobei man sagen muss, man tut der Insel auch sehr viel Unrecht, wenn man sie jetzt nur unter diesen Terroraspekt sieht, weil da ist so viel passiert und wir werden ja auch drüber sprechen. Natürlich sind die Menschen selber daran interessiert, in Frieden zu leben. Und es gibt ganz tolle Initiativen und ganz viele tolle Menschen, die bis heute daran arbeiten, dass eben diese drei Gruppen, Christen, Muslimen und Indigene, die eben auch mit mehreren Dutzend indigene Stämme auf den Philippinen oder gerade auf Mindanao noch leben, dass die gut zusammenleben können.
Weil ich wollte gerade sagen, in eurer Reportage im Missio Magazin, als ich da so durchgeblättert habe, das sah sehr idyllisch aus. Also einfach grün, landwirtschaftlich genutzt, Kühe und ein Pflug dahinter und solche Geschichten.
Ja, das ist so ein bisschen die zwei Seiten, das Gute und für viele Menschen aber auch Schlechte auf Mindanao. Das ist eben eine sehr rohstoffreiche Insel. Ich glaube, eins der größten Kupfer- und Goldvorkommen ganz Südostasiens ist auf Mindanao.
Okay.
Das heißt, nicht nur Farmer, nicht nur Einheimische haben großes Interesse an großen, grünen, fruchtbaren Böden oder irgendwelchen Rohstoffvorkommen, sondern eben auch immer mehr internationale Konzerne, mit denen die Regierung auch gerne zusammenarbeitet. Und da haben wir eben das Problem, dass vor allem die indigenen Bevölkerungsgruppen bis heute massiv unter Landraub leiden, unter Vertreibung leiden, unter Diskriminierung leiden. Und das habe ich mir ein bisschen genauer angeschaut auf meiner Reise.
Ja, also die waren zuerst da, dann kamen Muslime, die denen schon Land weggenommen haben oder die bekehrt haben. Und dann kamen auch noch Christen dazu, die sie auch noch bekehren wollten. Oder ist das so ungefähr die Reihenfolge?
So kann man es jetzt mal vereinfacht sagen.
Ja.
Wir haben dann noch das Phänomen, dass im 20. Jahrhundert und dann auch nochmal in den 50er und 60er Jahren es so eine Art Umsiedlungspolitik der philippinischen Regierung gab. Man hat also gesagt, man hat hier die dicht besiedelten Luzon und Visayas. Es gibt drei Inselgruppen auf den Philippinen, Luzon, Visayas und Mindanao. Und man hat eben diese zwei dicht besiedelten Inselgruppen und dann hat man dieses weite, wenig besiedelte Mindanao. Und da sollten doch jetzt mal ein bisschen mehr Leute in den Süden sich niederlassen und hat es dann wirklich auch staatlich gefördert, indem man ihnen Land versprochen hat. Dann kamen eben viele christliche Siedler aus dem Norden des Landes nach Mindanao und dann wurde denen eben wirklich Land zugesprochen, also Land, was aber eigentlich schon von indigenen Gruppen bewohnt wurde, bewirtschaftet wurde. Das wurde denen dann quasi einfach entrissen und den neuen Siedlern zugesprochen. Da aus dieser ganzen Zeit rühren natürlich auch die Ursachen für diese noch immer anhaltenden Konflikte um Land und auch Konflikte zwischen den einzelnen Religionen.
Ja, also diese Ethnien, die schon immer dort gewohnt haben, hatten wahrscheinlich auch keine Kaufverträge mehr für ihr Land, um zu beweisen, dass es ihnen gehört. Sowas ist wahrscheinlich irgendwie
das ist
nicht
genau
das üblich
Problem,
gewesen
ja.
vorher.
Nee. Also dieser Kampf um Landtitel oder dieses Konzept von Landtiteln, was bei den Indigenen eben keine Rolle gespielt hat, das kam dann eben auch vor allem mit den Kolonialmächten. Nach den Spaniern waren ja auch die Amerikaner noch auf den Philippinen und da mussten sich die Bewohner schon sehr anpassen an diese neuen Gegebenheiten und bis heute führt es wirklich zu blutigen Auseinandersetzungen und auch zu
Vertreibung. Also du hast ja ein paar Familien kennengelernt, die tatsächlich schon mehrfach vertrieben worden sind. Also das klingt jetzt so nach irgendwelchen Konflikten, die es dann mal gegeben hat und die hat man gelöst, aber nee. Die werden weiterhin vertrieben. Ja. Also eine Familie mehrfach, das heißt in einem Menschenleben mehrfach.
Ja, also wir waren in einem kleinen Bergdorf in Ganatan, etwas abgelegen zwischen grünen Feldern. Da haben wir Angehörige der Manobo-Ethnie getroffen, die auch schon mehrmals vertrieben wurden. Man muss sich vorstellen, das sind ja dann mehrere Generationen, die da zusammenleben. Und das jüngste Ereignis war im April 2024, als Polizei und Militär eben angerückt kamen und die Hütten von 32 Familien zerstört haben. Sie hatten erst 15 Tage zuvor eine Aufforderung bekommen, ihr Land zu räumen.
Welcher Grundlage?
Ja, es sei nun verkauft. Aha. Das ist ihr nicht ihr rechtmäßiges Land. Sie müssen ihre Häuser räumen. Okay. Und dann kamen die eben und haben wirklich gewaltsam diese Häuser zerstört. Zwei Familien haben sich bis zuletzt gewehrt und da wurden die Häuser dann wirklich buchstäblich niedergebrannt. Also wirklich so, dass gar nichts mehr übrig bleibt. Und diese Familien haben wir eben getroffen. Das war quasi das jüngste Ereignis einer langen und schmerzhaften Geschichte von Vertreibung und Ausgrenzung, was viele Indigene auf Mindanao eben erleben. Und wir können auch gleich über eine Person sprechen, die auch in diesem Monat zu Gast in Bayern ist, mit anderen philippinischen Gästen, die Jocelyn Akiatan, eine sehr beeindruckende Frau, die sich in einer Organisation engagiert, ICANSP. Die Filipinos, die stehen ja sehr auf Abkürzungen. Das heißt, dass alle möglichen Namen sind immer sehr, sehr viele Abkürzungen. Man könnte diese Organisation auf Deutsch übersetzen mit Interkulturelles Netzwerk für Solidarität und Frieden. Und die engagieren sich seit vielen Jahrzehnten, auch schon seit vielen, vielen Jahren mit Missio in Zusammenarbeit, eben für Indigene auf Mindanao und aber auch für das gute Zusammenleben zwischen Christen, Muslimen und Indigenen. Und ICANSP eben hat diesen Familien der Manobo-Ethnie geholfen, sich auf einem Stück neuen Land niederzulassen und sind jetzt gerade dabei, Häuser zu bauen.
Wo haben die das Land her? Also du hast, glaube ich, irgendwie geschrieben, dass der Dorfvorsteher den Leuten aus seiner Gemeinschaft das Land zur Verfügung stellt. Also muss der ja mit irgendjemandem verhandelt haben.
Ja, es ist sehr verzwickt. Also der Dorfvorsteher von dieser Manobo-Gemeinschaft, der hat eben gesagt, okay, ich habe hier noch von meinen Vorfahren ein Stück Land, okay, ein Hektar Land. Mhm. Da könnt ihr jetzt alle wohnen, da wohnen wir jetzt zusammen. Aber auch das, muss man sagen, ist eine unsichere Sache. Er bemüht sich jetzt sozusagen rechtmäßig, diesen Landtitel zu bekommen, hat ihn aber noch nicht. Und auch da muss man sagen, kann es jederzeit passieren, dass sie wieder vertrieben werden. Aber sie probieren es jetzt eben mal mit Hilfe von ICANSP. Diese Häuser werden gerade gebaut. Man muss aber auch sagen, dass die offiziellen Behörden, also in der Gemeinde, wo sie jetzt leben, der Bürgermeister und alle, die erfahren keine Unterstützung. Also die sagen jetzt, okay, ICANSP hilft euch. ICANSP ist eine Organisation, die selber unter Beobachtung steht.
Aha, also dieses Red Tagging hatten wir schon mal erwähnt, also genau. Werden als Kommunisten gebrandmarkt.
Genau, wir hatten es schon mal in einer früheren Folge, vielleicht erzählen wir es nochmal kurz, auf den Philippinen haben Menschenrechtler, Umweltschützer nicht gerade den besten Stand bei der Regierung. Also nicht nur Randgruppen werden verfolgt, wie indigene Minderheiten, sondern eben auch Menschenrechtsverteidiger. Jocelyn selber wird regelmäßig vom Militär verfolgt, befragt und ist eben so geredtagged, was du gerade gesagt hast, also wird als vermeintliche Kommunistin geführt.
Also alle Leute, die widersprechen, sind Kommunisten.
Genau, oder die sich eben für Menschen stark machen, mhm. die eigentlich ja am Rande erscheinen sollen. Das führt eben dazu, dass jetzt dieser Manobo-Gruppe gesagt wurde, okay, ihr werdet hier von einer kommunistischen, terroristischen Organisation unterstützt. Von offizieller Seite erhaltet ihr keine Hilfe mehr.
Ach, das heißt, die bauen, helfen die Häuser bauen und dadurch, dass sie die Hilfe von denen bekommen, haben sie eigentlich schon wieder schlechtere Karten.
Die würden wahrscheinlich sonst gar nicht irgendwie helfen können, aber das ist so für viele halt jetzt, wir helfen euch nicht, wir wollen uns nicht mit denen gemein machen, wir bringen uns selber in Gefahr, wenn wir uns mit dieser vermeintlich terroristischen oder kommunistischen Gruppe auseinandersetzen. Das ist so eine beliebte Praxis auf den Philippinen, Menschenrechtsverteidiger oder Oppositionelle, die zu laut ihre Stimme erheben, eben zu diffamieren, klein zu halten, einzuschüchtern. Nicht selten verschwinden auch Aktivisten, Umweltschützer.
Was heißt verschwinden? Also das hatten wir auch bei der Folge mit den politischen Gefangenen. Also die werden halt wirklich...
Also verschwinden heißt wirklich verschwinden.
Also
das heißt, die tauchen
irgendwas
wieder
Staatliches
auf.
Schnappt sich die und die...
Paramilitärische Gruppen, Militär, steht oft im Verdacht, dahinter zu stehen. Die Verbrechen werden oft nicht aufgeklärt. Einschüchterungsversuche, Morddrohungen. Das
also, wie viele Leute verschwinden da? Also das klingt ja so, als wenn da irgendwie reihenweise oder ist das irgendwie mal die Ausnahme und man hört in den Nachrichten, dass da wieder jemand verschwunden ist?
Dadurch, dass nicht alle Fälle aufgeklärt werden, hat man natürlich nur so einen Richtwert von offiziellen Zahlen. Die Dunkelziffer ist wahrscheinlich noch viel höher, aber so in den letzten knapp 10 Jahren waren es allein auf Mindanao so um die 100 Leute offiziell, also 100 Menschenrechtsverteidiger.
Mhm. Also 10 im Jahr.
Ungefähr, ja. Auch der Dorfvorsteher von der Manobo-Ethnie ist schon knapp einem Mordanschlag entkommen. Auf ihn wurde geschossen, als er gerade in diesem Prozess, als er sich eben dafür eingesetzt hat, dass sie ihre Häuser nicht räumen müssen. Also der Konflikt um Land geht weiter, ist nach wie vor wirklich ganz furchtbar für die Betroffenen. Und das sind eben so die Geschichten, die kriegt man nicht so mit, wenn man an die Philippinen denkt.
Nee, überhaupt nicht. Ja. Also ich meine, dann denkt man an Strände und Palmen, ganz ehrlich. Aber wie hatten die sich das vorgestellt, wenn die jetzt diese Leute vertreiben? Wo hätten die denn hingesollt, wenn der nicht noch irgendwo von seinen Ahnen irgendwo ein Stück Land gehabt hätte? Also es war ja wohl von der Regierung da nicht so geplant, dass die irgendwo hinkommen.
Ja, das ist eben das Problem. Also man trifft immer wieder Leute, die an ganz absurden Plätzen dann wohnen, weil es wirklich sonst keine Möglichkeit mehr gibt. Wir haben eine andere Gruppe Indigener getroffen, in einem anderen kleinen Dorf, San Vicente, und die haben auch Unterstützung bekommen im Häuserbau und die haben zuvor viele Jahre auf einem Friedhof gelebt.
Wie lebt man auf einem Friedhof?
Ja, da wird dann tagsüber auf den Gräbern gegessen, nachts wird auf den Gräbern geschlafen und es ist tatsächlich der einzige Ort, wo sie vor einer anderen Vertreibung dann wieder Zuflucht gefunden haben. Davor waren sie an einem Flusslauf, der auch immer wieder bei starkem Regen über die Ufer getreten ist, wo dann sogar mal ein dreijähriges Kind mit weggespült wurde. Also an einfach Orten, die nicht zum Leben geeignet sind.
Ja.
Daran sieht man schon wirklich die Problematik der Platz im Land. Das ist ein ganz zentrales Thema dort.
Ja, vor allen Dingen, ich meine, wenn du da wohnst auf so einem Friedhof oder in irgendeinem abgelegenen Fluss, wie verdienst du dann dein Geld oder wo baust du dein Essen an?
Das ist tatsächlich das zweite große Problem. Also traditionell gesehen sind es ja auch Selbstversorger, die indigenen Ethnien bestellen ihre Felder. Und das ist jetzt wirklich ein großes Problem. Also gerade auch bei diesen Dörfern, wo ihnen jetzt geholfen wird, Häuser zu bauen, das ist zwar erstmal ganz...
Stimmt, du sagtest ja, jetzt sind sie in einem Dorf. Also da sind jetzt die Eigentumsrechte auch geklärt oder nicht?
Bei den San Vicente, dort ist es geklärt. Da ist allerdings das Problem, man muss sich vorstellen, es ist eine Siedlung von Häusern jetzt.
Wie groß ist das? Also wie viele Leute wohnen da? Also wie viele Häuser gibt es da?
Ungefähr 400 Menschen der sogenannten Blaan-Ethnie leben jetzt da. Das sieht alles total hübsch und toll aus und ist auch für die einfach ein sicherer Ort. Da gibt es keine Überschwemmungen, die haben solide Häuser. Aber sie haben eben kein Land mehr, wo sie ihre Felder anbauen können. Man muss sich vorstellen, es ist eine kleine Lichtung, da stehen eben diese Häuser. Und dann ist es umringt von Palmenplantagen, die aber auch jetzt nicht den Familien, die dort leben, gehören, sondern von anderen bestellt werden.
Die schon anderen gehörten, bevor sie dahin gesiedelt wurden. Ja.
Und dass dann diesen Angehörigen von indigenen Gruppen oft nichts anderes übrig bleibt, als billige Arbeitskräfte auf den Feldern von anderen Großgrundbesitzern zu arbeiten, unter Umständen auf den Feldern, die sie früher mal bestellt hatten. Also es ist ungerecht.
Ja, genau. Und die werden wahrscheinlich auch nicht unendlich viele Arbeitnehmer da nehmen können. Haben die noch irgendeine andere Perspektive? Also du bist halt wirklich in so einer Insel quasi. So eine Insel, wo du zumindest nicht vertrieben werden kannst. Aber was machst du jetzt?
Ja, also da haben fast alle, die ich gefragt habe, wie sie gerade irgendwie ein bisschen Geld verdienen, waren wirklich Feldarbeiter. Sie haben neue Ideen. Sie möchten natürlich gerne irgendwie eigenständig arbeiten. Es gibt auch von ICANSP die Unterstützung, so kleine Sari-Sari-Shops aufzumachen. Also so kleine Kioske, wo man alles Mögliche kaufen kann. Wo es dann irgendwie so Alltagssachen, also Snacks oder irgendwie auch mal...
Als Kioske,
genau. Mhm. Aber da ist natürlich auch so ein bisschen...
Also der Mini-Supermarkt, der Mini-Tante-Elmer-Laden mit einem Fenster nach draußen.
Und es gibt so ein bisschen, das ist so ein bisschen ein Kooperativprojekt, dass sozusagen alle Bewohner davon profitieren. Es gibt, glaube ich, so 6 verschiedene Stores, die sie in diesem kleinen Dorf schon haben. Aber das ist natürlich jetzt auch nichts, was 400 Leute trägt.
Ja, und die Leute, die da einkaufen, müssen das Geld ja auch irgendwo verdienen. Also da schließt sich der Kreis wieder.
Da schließt sich der Kreis wieder, genau. Und das ist so ein bisschen das zweite Standbein, was eben auch ICANSP aufgebaut hat, dass sie auch daran arbeiten, dass den jungen Leuten von indigenen Gruppen Stipendien ermöglicht werden, damit die ihre Schule zu Ende machen können, dass sie auf die Uni gehen können, dass sie eben eine vernünftige Ausbildung bekommen. Das ist zwar viel Armut, was da auch eine Rolle spielt, wenn eben Angehörige von Indigenen schlechteren Zugang zu Bildung haben. Das spielt natürlich die finanzielle Lage eine Rolle, aber halt auch immer noch nach wie vor Diskriminierung.
Das heißt, selbst wenn die an der Uni sind oder an der Schule sind, haben die schlechtere Karten, weil man denkt, die sind dumm.
Ich habe mich mit einigen jungen Studentinnen der Blan-Ethnie unterhalten und die haben eben auch erzählt, sie haben das Gefühl, sie müssen immer doppelt so viel zeigen, dass sie das auch können, um genauso bewertet zu werden. Also da spielen schon tief verwurzelte Vorurteile auch eine Rolle, die wahrscheinlich einfach noch brauchen, um da irgendwie ein Verständnis von anderen zu entwickeln oder was halt so tief verwurzelt ist, dass sie das auf jeden Fall zu spüren bekommen und da immer vielleicht ein bisschen besser sein müssen als ihre Kommilitoninnen.
Und die Jocelyn macht genau was in dieser Organisation? Also ist die bei all denen und wuselt da rum oder was ist das für eine?
Die Jocelyn, die ist auf jeden Fall vor Ort. Hat
also wuselt da rum. Und kennt jeden wahrscheinlich?
Kennt die Geschichten der Leute, kennt die Bedürfnisse der Leute und ja, ist auch eine Person, die absolut mit Herzblut bei der Sache ist und anders könnte man es auch nicht machen, weil sie ist ja wirklich selber unter Beobachtung, sie ist selber unter Beschuss, sie sagt selber, sie weiß, dass ihr eigentlich jederzeit was passieren könnte. Also sie ist Menschenrechtsverteidigerin, Umweltschützerin, sie ist jemand, der auch ja wirklich unter Gefahr ist, was dieses Red Tagging betrifft, dass ihr vielleicht irgendwann mal was zustößt, wenn sie zu weit geht.
Schützt die sich? Oder wird sie geschützt von irgendjemandem?
Die ist natürlich jetzt nie alleine unterwegs. Das ist so eine Sache. Das sind so Mechanismen, die, glaube ich, alle Partner, mit denen ich gesprochen habe, die in dem Bereich aktiv sind, die nehmen natürlich auch mal nicht immer die gleichen Wege. Sie versuchen trotzdem aber auch in Kontakt mit der Politik zu gehen, also ihnen auch zu erklären, was sie machen, möglichst transparent zu arbeiten und ja, im Endeffekt einfach auch darauf zu hoffen, dass halt auch erkannt wird, dass sie ja auch Dinge übernehmen, die eigentlich vielleicht im Idealfall die Regierung übernehmen könnte oder ihnen da helfen, ne? Dass sie da Strukturen aufbauen. Aber das ist eben nicht so ganz gern gesehen, wenn man eben Minderheiten stärkt, die eigentlich vielleicht nicht gestärkt werden sollen aus jedermanns Sicht.
Die aber einfach nicht sich in Luft auflösen und deshalb muss eine Regierung sich damit einfach mal beschäftigen eigentlich.
Im Normalfall ja.
Also das ist so das, was die Jocelyn macht, ist also wirklich so dieses Anpacken und die Situation verbessern. Ihr habt noch einen Gast in diesem Monat. Das ist ein Kardinal, der 86 Jahre alt ist. Orlando Quevedo.
Ja, Orlando Quevedo, ein langjähriger, guter Freund, Vertrauter des Hauses Missio München. Er war auch schon einige Male zu Besuch. Vielleicht wird ihn der eine oder andere auch schon mal erlebt haben hier. Er ist einer der Vorreiter in diesem interreligiösen Dialog. Also der war da auch wirklich eng dran mit diesen Rebellenführern und sowas. Und da ist er ein ganz großer Vorreiter bis heute.
Und der sagt, dass diese Anerkennung der autonomen Region Bangsamoro auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung ist, um die Region dauerhaft zu befrieden. Bangsamoro habe ich schon mal irgendwo gehört. Was ist das und was bedeutet das? Und warum ist das der Schritt in die richtige Richtung?
Genau, also Kardinal Orlando Quevedo war einer der größten Befürworter dieser autonomen Region, hat sich aktiv dafür eingesetzt, hat sich da ganz klar positioniert immer, hat gesagt, es ist wichtig. Wir Christen, hat er gesagt, sind eigentlich die Eindringlinge, die diesen Moro, den muslimischen Bewohnern der Insel, hier die Autonomie genommen haben, das Land genommen haben und hat sich dafür eingesetzt. Und ihm war bewusst, dass das eigentlich der einzige Weg ist, um auch wieder ein Stück weit Frieden zwischen den beiden Religionen herzustellen. Und jetzt sind ungefähr ein Drittel der Insel unter dieser autonomen Selbstverwaltung. Und das hat ja auch wirklich zum Friedensprozess zwischen einer der schlimmsten Rebellengruppen damals und der Regierung geführt. Also das Ergebnis des Friedensabkommens war diese autonome Region. Und er sagt einfach, inzwischen sind die Christen die Mehrheit. Also es hat sich umgedreht. Es sind nicht mehr die Muslime die Mehrheit auf der Insel, sondern die Christen. Und er sagt, wir als Mehrheit haben eine irrsinnige Verantwortung, dass wir schauen, dass es zu keinen Auseinandersetzungen mehr kommt, dass wir den Moro auch respektvoll gegenübertreten, dass wir eben auch die Geschichte anerkennen, sehen, dass die Moro, der Islam hier schon 200 Jahre bevor das Christentum da wäre und die eben auch ihren Platz haben wollen. Und man muss sagen, ja, bis heute, 86 Jahre alt, setzt er sich ein für interreligiösen Dialog, geht auf Konferenzen, ist Fürsprecher immer wieder für den Frieden und eine wichtige Stimme im Land, nicht nur auf Mindanao, sondern im ganzen Land für interreligiösen Dialog. Und ja, wer ihn sehen möchte, herzlich willkommen am 26. Oktober in Memmingen zum Sonntag der Weltmission.
Genau, da geht der Weltmissionsmonat zu Ende. Genau. Das wird groß gefeiert und alle Gäste werden dann da sein. Auch der Kardinal, auch die Jocelyn.
Auch die Jocelyn.
Jetzt gehen wir mal rückwärts vor. Auch die Schwester Aileen
Binko, auch die Father Tutz und Carol Daria aus Payatas.
Also wirklich spannende Persönlichkeiten, ganz großartige, starke Personen, die, ich glaube, alle ihr Leben riskieren, um Menschenrechte zu schützen.
Das ist richtig.
Also herzliche Einladung. Und wer es nicht schafft, nach Memmingen, einfach nochmal alle Podcast-Folgen durchhören.
Genau.
Und das Missio-Magazin lesen und vielleicht die Filme anschauen, die er auf der Homepage hat, über genau diese fünf Gäste.
Genau, also Philippinen wirklich mal aus einem anderen Blickwinkel betrachtet. Es lohnt sich.
Wobei die Palmen schon auch schön sind. Und das Meer.
Ja, das ganze Land ist wunderschön, aber es gibt eben sehr vielschichtige Geschichten zu erzählen.
Das war's mit der Berichterstattung von den Philippinen. Ich fand's total spannend und wie du sagst, echt mal ein ganz anderer Blick auf diese Inseln.
Ja.
Dann verabschieden wir uns noch einmal. Nämlich
Steffi Seifert, vielen Dank fürs Zuhören.
Und Brigitte Strauß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das war Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Ein Podcast von Missio München, produziert vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.